Ihr hört weiterhin zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin hier auf Radio Frei, und es dreht sich alles um Filme, und ich freue mich jetzt sehr, jemanden zu begrüßen, der ebenfalls ein Filmmagazin moderiert auf Radio 1 und der, ja, in Sachen Kino, der kann man diesem Mann nichts mehr vormachen. Die Rede ist von Knut Elstermann. Hallo.
Ja, hallo, hallo.
Wir sprechen uns, um das schon mal zu sagen, du hast dir nochmal ein Buch geschrieben, welches jetzt am Dienstag vorgestellt wird von dir persönlich im Haus Dacherröden. Da gehen wir am Ende des Gesprächs drauf ein. Das Buch heißt Im Gespräch, Knut Elstermann befragt ostdeutsche Filmstars. Wie bist du auf das Buch gekommen? Also hast du mal so alte Artikel dir angeschaut, alte Interviews und gesagt, Mensch, die sind es eigentlich wert, nochmal veröffentlicht zu werden? Oder was war der Impuls, das zu tun?
Ja, na, der Auslöser war eigentlich der Geburtstag der DEFA, nicht? Also jetzt im Mai, 75 Jahre DEFA. Und wir wissen ja auch, es werden immer weniger Zeitzeugen. Also wenn man Veranstaltungen macht oder ich mache manchmal auch Filme zum Thema DEFA, Dokumentation, dann merkt man, die Gesprächspartner und Partnerinnen werden doch rarer. Und hat mal überlegt, was hast du eigentlich so gemacht im Verlauf der Jahre? Und das sind dann auch schon wirklich 30 Jahre im Beruf. Und habe dann mal nachgefragt, im Filmmuseum Potsdam zum Beispiel, wo ich oft Filmveranstaltungen moderiere. Und die haben gesagt, du, wir haben hier seit 1992 70 Gespräche, die du geführt hast. Oder eben im Archiv vom MDR und vom RBB. Und auch da haben die Kolleginnen vor allem wirklich ganz, ganz viel gefunden. Das hat mich sehr gefreut, dass diese Interviews noch da sind. Viele der Leute, die ich da interviewt habe, leben nicht mehr, sind inzwischen wirklich Legenden. Und dann habe ich sortiert und überlegt, wen könntest du in so ein Buch mit hineinnehmen, und war einfach wahnsinnig dankbar, dass Leute in den Archiven so gründlich waren und die Dinge aufgehoben haben, denn ich selber bin nicht so ein guter Archivar meiner eigenen Arbeit.
Übrigens ist es auch ganz interessant, wir haben ja auch viele jüngere Leute. Ich glaube, die müssen dann erstmal erklären, was DEFA heißt. Du hast das ja schon, also ich müsste selber überlegen, Deutsche Film AG oder wofür steht es genau?
Ja, das ist wirklich merkwürdig, weil sie wurde 1946 gegründet, also noch vor der DDR, die erst 49 gegründet wurde. Und es war wirklich Deutsche Filmaktiengesellschaft. Es war eine Aktiengesellschaft, und zwar eine deutsch-sowjetische. Die hatten also Anteile dran. Schon ungewöhnlich im Sozialismus. Man hat das dann auch nicht mehr geändert. Aber es war ja ähnlich mit dem Uranabbau. Also Wismut AG hieß das ja auch. Und so. Also sowas gab es schon, so eine Konstruktion. Und das ist schon auch interessant, dass man also schon sehr bald angefangen hat, Filme wieder zu drehen im Osten Deutschlands. Dass gerade die sowjetischen Kulturoffiziere gesagt haben, wir brauchen hier auch eine eigene Filmproduktion, und deshalb auch die DEFA so gefördert hat.
Und der erste Film der DEFA, muss man sagen, ist ja gleich ein Klassiker geworden. Die Mörder sind unter uns. Ich muss gestehen, Knut, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt die Super-Elo gekauft. Ich sage das gern, da ist in einer der Ausgaben so als Beilage sind immer so DVDs beigelegt, und da ist jetzt, die Mörder sind unter uns, und da liegt jetzt wirklich bei mir schon als DVD, also ich muss jetzt nur einen Player reintun, um endlich diesen Film mal zu sehen, ja, und da mitreden zu können.
Solltest du tun, weil es tatsächlich, wie du schon zu Recht sagst, gleich ein Klassiker ist, ein ganz wichtiger Film, der eben auch ein Thema anschlägt. Also für mich ist ja, ich habe natürlich anlässlich des Buches auch nochmal intensiv darüber nachgedacht, was bedeutet mir die DEFA, welche Filme sind mir wichtig. Und man kann über vieles diskutieren, soll auch kritisch darüber diskutieren, natürlich. Aber was so dieses antifaschistische Erbe betrifft, würde ich sagen, sind das bleibende Filme. Und das fing an 1946 mit Die Mörder sind unter uns und ging dann hin bis zu solchen Meisterwerken wie Der Aufenthalt oder Jakob der Lügner. Also das war immer ein Konsens bei der DEFA, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt in ganz unterschiedlicher Weise. Und wenn man mein Buch liest zum Beispiel, da gibt es eine sehr wichtige Stelle, finde ich, bin ich sehr glücklich drüber, wo Frank Beyer, der nur einer der wichtigsten Regisseure der DEFA war, wo er erklärt, welche unterschiedlichen Phasen es gab im antifaschistischen Kino, warum die Filme auch unterschiedlich waren in den verschiedenen Jahrzehnten. Also für mich ist das ein ganz interessanter Abriss auch der DEFA-Filmgeschichte unter dieser ganz besonderen Hinsicht des antifaschistischen Films, der mich auch geprägt hat. Also ich glaube, meine politischen Grundüberzeugungen sind in der Hinsicht absolut unerschütterlich, und das hat auch etwas mit diesen Filmen zu tun.
Ich habe diese Filme damals auch gern gesehen. Ich war aber noch nicht so richtig, ich war 12, 13, weil ich die auch spannend fand natürlich. Also ich habe die sozusagen gar nicht in dem ganz großen Kontext immer gesehen, aber ich fand die auch spannend. Da du gerade gesagt hast, Frank Beyer, natürlich, ich muss sagen, ich denke immer so, Mensch, Spur der Steine, wenn viele solche Filme so gewesen wären, weil Spur der Steine ist ein großartiger Film mit Manfred Krug in der Hauptrolle. Im Grunde die Blaupause für viele spätere Krug-Rollen, obwohl die da vorher gedreht hat, die Filme, da sah auch schon Krug. Aber im Grunde ist das schon der frühe Liebling Kreuzberg, also die ganze schnurrige Art. Aber der ganze Film ist einfach toll. Also man muss natürlich auch die anderen Darsteller erwähnen, Eberhard Esche und so weiter. Aber bei dem ist doch besonders tragisch, dass der nur kurz im Kino lief und dann einfach rausgenommen wurde.
Genau, also gehört zu diesem Verbotsfilm von 1965. Anders als andere dieser Filme, die teilweise gar nicht mehr vollendet wurden, wo man dann also keine Endfassung mehr hat, ist dieser Film, wie du zu Recht sagst, der, ich glaube, 3 Wochen etwa im Kino gewesen, ist da ausgebuht worden. Auch das hat Frank Beyer sehr, sehr verletzt. Also, dass man da Leute reingeschickt hat, die dann eben geschrien haben, Tumult gemacht haben. Und dass dieser ehrliche, aufrichtige, ja, dem Sozialismus ganz zugewandte Film, er wollte ja den Sozialismus nicht abschaffen, sondern er wollte ihn besser machen, er wollte ihn menschlicher machen, dass dieser Film damals verboten wurde, hat ihn tief getroffen. Also auch das merkt man in diesem Gespräch mit ihm nach wie vor, dass das eine große Verletzung war. Und das war ja auch wirklich ein tragischer Kahlschlag für die gesamte DEFA. Man hat damals fast die gesamte Gegenwartsfilmproduktion, fast das gesamte Jahr verboten, rausgenommen. Und das ist übrigens ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich denke, dass dieses Verbot, dieses berühmte 11. Plenum, berüchtigte 11. Plenum, eine Wunde geschlagen hat, von der sich die DEFA auch nie erholt hat. Also ich versuche in meinem Buch dann nicht zu idealisieren, nicht nostalgisch zurückzuschauen, sondern ein ganzes Spektrum von Meinungen noch anzubieten und diese Dinge durchaus immer mitzudenken. Und wenn man DEFA spricht, muss man auch über die verpassten Chancen reden, über die verhinderten Projekte.
Also ich hatte das Buch auch gerade in den Händen, ja, also muss, also wirklich lesenswert. Das Tolle ist, ich mag solche Bücher, die man nicht von vorn bis hinten lesen muss. Also die, ja, da habe ich natürlich durchgelesen, aber man kann hinten anfangen, man kann gucken. Mhm. Ich habe mich locken lassen vom Cover natürlich auch, ne? Da hast du, ist ja clever, die bekanntesten DEFA-Stars draufgesetzt, nämlich Manfred Krug, haben wir eben gerade schon erwähnt, und Kuna Hafur. Und Manfred Krug, das finde ich bemerkenswert. Du hast ihn 2016 wirklich nochmal kurz sprechen können, und er ist ja dann Ende des Jahres dann wenige Monate später verstorben, und ursprünglich war Manfred Krug ja jemand, das schreibst du auch in dem Buch, der wollte gar nicht mehr so viel über die DEFA-Filme reden, also nach der Wende, ne, war das eben, glaube ich, so ein bisschen, hat er sich auch sehr despektierlich über DEFA-Filme geäußert. Das war in eurem Gespräch dann schon wieder ein bisschen anders.
Das hat sich geändert. Ich bin übrigens sehr froh, dass du das so sagst, dass man das Buch jetzt nicht von Anfang bis Ende so durchliest, sondern ich sehe das auch eher so wie so ein Arbeitsbuch oder ein Begleitbuch. Nicht, du siehst vielleicht Jakob der Lügner mal abends im Fernsehen und sagst, ach, was steht denn da eigentlich in dem Buch von Knut dazu? Da kann man mal nachlesen. Oder man bereitet sich vielleicht auf den Film auch vor. So habe ich mir das überlegt. Das war genau mein Ziel. Und was Manfred Krug betrifft, in der Tat, nach der Wende, die Interviews dann, die ich mit ihm geführt habe, die waren oft chaotisch und auch ein bisschen aggressiv. Und er mochte das einfach nicht, wenn man diese alten Zeiten beschworen hat. Auch so die tollen Platten, die mir wirklich viel bedeutet haben. Und wie du sagst, zum Lebensende hin hat sich das dann doch etwas verwandelt. Er war dann sehr viel milder. Er schaut auch mit mehr Verständnis zurück, auch auf die Fehlentscheidung, auch Fehlentwicklung in der DDR und ganz besonders eben bei der DEFA. Er war dem Tod nahe, er hat das auch gespürt, glaube ich. Und er hatte so eine altersmilde Weisheit dann und natürlich auch seinen wunderbaren, schnottigen Humor und seinen Witz, den er immer hatte. Also mich hat dieses letzte Gespräch, das wirklich nur ganz kurz war, aber im Buch drin ist, sehr berührt. Er hat auch einen Preis damals bekommen, das war die Paula, einen Preis für besonders verdienstvolle ehemalige Ostkünstler. Uschi Brüning hat dazu gesungen, sie haben auch, ich glaube, zusammen noch was gesungen. Jedenfalls, es war für ihn sehr, sehr berührend, ein sehr, sehr schöner Vormittag, es war wirklich am Vormittag, während der Berlinale. Und das formt ja auch, das schafft eine bestimmte Atmosphäre und eine Stimmung, die man vielleicht in diesem kleinen Interview sogar spürt.
Kuna Hafur, um noch einzugehen, ist natürlich auch ein Gespräch drin von 2009. Bei ihr würde ich so ganz spontan sagen, es gibt auch andere Beispiele, aber wenn eine keinen Karriereknick hatte zwischen Ost und West, ist sie es, und sie ist wahrscheinlich ja bis heute viel beschäftigt, großartige Schauspielerin. Für mich ist immer so die deutsche Antwort auf Isabelle Huppert. Ich weiß nicht, warum ich die beiden immer in Verbindung bringe. Zuletzt in Lara gespielt, und interessant ist, dass du eben auch so ein bisschen beleuchtest, dass sie eben schon zu DDR-Zeiten bekannte Filme gemacht hat, und auch einen Film, den ich gar nicht kannte, die Schauspielerin, für den hat sie sogar einen Preis in Karlovy Vary auch bekommen. Also man erfährt sozusagen viel über die frühe Phase auch bei Kuna Hafur.
Ja, genau, weil es ein Buch über die DEFA ist, aber du hast völlig recht, ich vergleiche sie auch immer gerne mit Isabelle Huppert, gerade in dem Film Lara, nicht? Da hat sie so eine gewisse Ähnlichkeit, und ich sage immer, wenn so eine Schauspielerin wie diese überragende Kuna Hafur in Frankreich leben würde, würde man ihr jedes Jahr 2, 3 Filme auf den Leib schneidern. Also das ist ja in Frankreich so. Die pflegen ihre Stars sehr viel besser. Und mir ist das Gespräch mit ihr wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich habe ja gesagt, ich habe versucht, ein ganzes Spektrum abzubilden. Es gibt natürlich Leute, die schauen mit einer sehr großen Wehmut zurück auf die DEFA, hatten da ihre besten Jahre. Bei ihr ist es anders, wie du sagst. Sie hatte eine wunderbare Karriere und hat sie ja immer noch. Auch danach, sie hat einige wichtige Filme gemacht, sehr jung schon, Treffen in Travers gehört für mich unbedingt noch dazu, die Schauspielerin. Und sie sieht sehr kritisch auf die DEFA zurück. Also das ist sowieso ihr Wesen, also dass sie da nicht sentimental ist. Und ich finde das auch wichtig, dass ich solche Stimmen habe in diesem Buch, die sagt, Leute, guckt mal genau hin, wie es dort war, wie dort gearbeitet wurde. Das ist klar, wenn man danach weiter bruchlos arbeiten konnte, sieht man sicherlich die Jahre davor dann auch etwas anders als Menschen, die gibt sein Buch auf, wie Christa Koschik, die wunderbare Kinderfilmautorin, die nach der Wende so gut wie nichts mehr zu tun hatte, die mit gerade erst mal 50 Jahren ein ganz tiefes Loch gefallen ist, dann verstehe ich auch, dass man die Zeit davor in einem anderen Licht sieht.
Du bist diesen Dienstag bei uns zu Gast in Erfurt, was uns sehr freut. Du bist häufiger mal zu Gast, diesen Dienstag im Haus Dacheröden, 19.30 Uhr wirst du dieses Buch vorstellen. Aber nicht nur, dass du es einfach vorstellst, du hast auch einen Schauspieler zu Gast, den zumindest eine bestimmte Generation kennt. Und das ist wieder der Unterschied zu Gröner Herfurth. Ja, ich würde sagen, er hatte einen Karriereknick nach der Wende, war aber auch trotzdem Tatortkommissar dann. Aber, ich nenne jetzt mal den Namen Winfried Glatzeder, ob er will oder nicht, ich glaube, er hat seinen Frieden damit gemacht, wird für immer und ewig mit der Rolle des Paul in die Legende von Paul und Paula verbunden sein. Wie bist du darauf gekommen, ihn einzuladen? Weil es der bekannteste DEFA-Film ist oder wie kam das?
Das spielt ganz sicherlich eine Rolle, Paul und Paula. Es ist ein der Kultfilm schlechthin, den man auch im Westen inzwischen gut kennt. Jeder weiß, es ist einfach einer der erfolgreichsten DEFA-Filme. Dann kenne ich ihn ganz gut und muss sagen, bei der Arbeit an diesem Interview, also das ist ein relativ aktuelles, was auch ein Buch ist, ich habe allen Leuten, die noch leben, natürlich die Möglichkeit gegeben, mal raufzuschauen, mal weißt du, was zu redigieren. Das war unheimlich spannend mit ihm, weil er so ganz genau hingeschaut hat und wirklich lange um jede Formulierung gerungen hat. Das hat mich sehr beeindruckt und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, komm doch mit, denn das ist ein Interviewbuch, also man kann daraus jetzt schwer vorlesen. Das ist keine normale Lesung wie aus dem Roman. Ich habe zwar eine Einleitung geschrieben, sehr persönlich und zu jedem einzelnen Interview auch immer sehr persönliche Texte, aber insgesamt ist Interviewbuch natürlich nicht das ideale Werk, um daraus vorzulesen, aber man kann gut drüber reden und ich weiß, wie lebendig er ist und was er zu berichten hat und er hatte jetzt, du sprichst zu Recht von einem Karriereknick, übrigens auch schon als er in den Westen ging. Ich glaube, auch da ging es schon los, dass er natürlich auch sein Publikum verloren hatte, seine Geschichten, aber jetzt zum Beispiel ist er ja auch bei einem jüngeren Publikum plötzlich sehr präsent durch die Erfolgsserie Dark, wo er eine ganz wichtige Rolle spielt, ist auch sehr stolz drauf. Also ich merke das auch, meine Kinder wissen inzwischen wieder oder wissen überhaupt, wer Winfried Glatzeder ist, durch Dark. Also das ist ein ganz lebendiger, toller Geschichtenerzähler und ich freue mich riesig. Er hat schon gesagt, er wird sich einen Knebel in den Mund stecken, er wird nicht die ganze Zeit reden, ich soll auch zu Wort kommen, aber ich bin mir sicher, er wird schon noch genug reden und hat auch sehr viel zu erzählen. Das wird sehr
lustig. Also es verspricht ein interessanter Filmabend zu werden. Ich glaube, du hast auch geschrieben, also das muss ich ja erst gelesen haben, dass du trotzdem den Film heute manchmal, also der ist gut, aber dass du auch ein bisschen kritischer siehst in Bezug mit Blick auf die Frau. Ja? Also es gibt, glaube ich, so ein paar Sachen, vielleicht spreche ich jetzt auch an dem Abend an, wie man den Film heute bewerten müsste. Also vielleicht kommt es auch mit vor.
Genau, also das ist ja auch wichtig an diesem Buch, glaube ich. Ich sehe ja heute drauf. Die Interviews sind Momentaufnahmen, das ist völlig klar. Also da hätte ich manchmal gern was geändert. Da gibt es auch peinliche Momente, wenn man so 30 ist und mit Heiner Caro redet. Ich platze da offenbar vor Selbstbewusstsein. Das wäre heute anders. Heute will ich mit sehr viel mehr Ehrfurcht rangehen und Respekt.
Aber fällt beim Lesen nicht auf, übrigens interessant, ne, zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich das Interview auch gelesen habe, zufälligerweise.
Ja. Ja, also manchmal geht es mir so, dass ich denke, würde ich heute vielleicht anders fragen. Andererseits muss man da auch dazu stehen. Und vielleicht ist das auch das Vorrecht der Jugend, da vielleicht ein bisschen Forscher ranzugehen. Aber es ist nett, dass du das sagst. Das sind so Momente, aber die habe ich so drin gelassen. Und es war mir auch wirklich wichtig, das ganz ehrlich mitzuentwickeln. Also es sind immer Momentaufnahmen. Und dazu kommt natürlich aber auch wieder eine Sicht von heute, gerade in den Einführungen. Und richtig, also Paul und Paula sehe ich heute sehr viel kritischer, weil ich natürlich schon auch sehe, es ist eine männliche Projektion. Also das ist ein Film von Männern gemacht, von Ulrich Benzdorf und Heiner Caro, dieses Bild der Paula, die sich ja auch opfert für den Mann, die ja weiß, sie wird sterben, wenn sie wieder ein Kind kriegt, aber sie will es eben für ihn kriegen. Das sind vielleicht Bilder, die zeigen schon, dass sich da historisch inzwischen auch einiges verändert hat im Bild der Frau. Das ist eine ideale, von Männern erdachte Frauenfigur. Aber das heißt ja nicht, dass es ein uninteressanter Film ist, weil er ja gerade für eine bestimmte Zeit widersteht und auch für eine Hippie-Kultur und so eine Sehnsucht nach Freiheit und nach Sinnlichkeit. Alles steckt in dem Film drin. Das macht ja die Auseinandersetzung mit DEFA-Film. Für mich so spannend. Es ist immer auch ein Blick in die eigene Vergangenheit, zumindest für Menschen, die in der DDR gelebt haben. Und es sind immer Erzählungen aus einem Land, das nicht mehr existiert und das man durch DEFA-Filme sehr gut verstehen kann, auch durch das, was DEFA-Filme verschweigen, was sie nicht aussprechen, aber auch durch die Geschichten, die sie erzählen. Also für mich ist DEFA eine wunderbare Grundlage, um über die DDR zu reden.
Das ist ein schönes Schlusswort und ich will dich auch jetzt gleich entlassen. Noch zwei letzte Fragen sei mir erlaubt. Wir sind egoistisch. Mhm. Du bist heiser, deswegen, das muss man sagen, ich weiß sehr zu schätzen, dass du dieses Interview uns gibst. Einmal die Frage, das ist natürlich selber, weil du so viele Leute gesprochen hast, jetzt auch gesagt hast, interessant mal so deine alten Interviews wieder zu sehen. Wie ist deine Interviewführung? Weil umgedreht sagen immer viele, du bist so empathisch, das bist du dann offenkundig auch, das kann ich nur bestätigen. Machst du dir immer nur so ein paar Notizen in der Vorbereitung und sagst dann, das Gespräch wird schon laufen? Oder wie gehst du davor, wenn du so Leute triffst? Inzwischen kennst du ja auch einige sehr gut.
Ja, Ja klar, inzwischen kennt man viele Leute und hat mit denen auch schon öfter gesprochen und weiß vielleicht, welche Themen besonders günstig sind, wo man gut rankommt. Und ich habe schon einen inneren Fahrplan ganz klar und lese auch nochmal vorher gründlich und versuche vielleicht nochmal den einen oder anderen Film zu sehen. Aber grundsätzlich ist es richtig, das ist vielleicht wiederum etwas, was man im Verlauf von einem doch jetzt relativ langen Berufsleben merkt, was liegt einem? Also was ist der Stil? Es gibt Kollegen, die ich auch sehr schätze, die ganz wunderbar sind, die sehr konfrontativ interviewen, vielleicht auch sogar mit einem gewissen Druck. Da kann auch sehr viel bei entstehen, da können sehr spannende Gespräche entstehen. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht meine Art. Ich bin, glaube ich, dann wirklich, wie du sagst, empathisch oder kommunikativ. Also ich bin eher der Meinung, wenn sich das Gegenüber, der Gast, wohlfühlt, wenn er das Gefühl hat, er ist verstanden, er kann über die Dinge reden, die wichtig sind, offen und ehrlich, dann entsteht eine Atmosphäre, in der dann auch eine Kommunikation möglich ist. Also ich halte mich immer an diesen berühmten Satz von Tucholsky, hätte ich mich schon früher dran halten sollen, aber es sind auch Berufserfahrungen, versuche nie Effekte zu erzielen, die außerhalb deines Wesens liegen, deines Charakters liegen. Und ich glaube, wenn man das versteht, was ist der eigene Charakter, das eigene Wesen, dann hat man im Beruf vielleicht so irgendwie den Punkt gefunden, von dem aus man dann auch weitergehen kann. Aber das ist richtig, meine Art der Gesprächsführung ist, glaube ich, eher einen Dialog zu versuchen auf Augenhöhe.
Wirklich Schlussfrage, ist im Grunde geht es um Filme. DEFA auch nochmal. Gibt es einen wirklich prägenden DEFA-Film, bei dem du auch zufällig sagst, den sollte man sich auch mal angeschaut haben? Weil es hören, wie gesagt, bei uns auch viele jüngere Leute zu. Und trotzdem die ganz banale Frage, welchen Film du überhaupt zuletzt gesehen hast. Oder vielleicht warst du so in das Buch und die DEFA vertieft, dass du keine Zeit hattest, ins Kino zu gehen.
Also die erste Frage, was den DEFA-Film betrifft, ist meine Antwort ganz eindeutig, weil ich auch oft gefragt werde, und es ist Solo Sunny. Also ich finde, dass dieser Film perfekt ist in jeder Hinsicht, der ist auch gut gealtert. Gilt ja auch nicht für alle Filme. Nicht? Manches hat man vor 40, 50 Jahren sehr gemocht und war sehr beeindruckt, sieht es jetzt nochmal und merkt, ist nicht gut gealtert. Bei Solo Sunny ist das anders. Dieses Thema einer Frau, die versucht, ohne Kompromisse zu leben, ehrlich zu leben, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, ist absolut zeitlos. Dialoge perfekt. Renate Köstner überragend. Also diesen Film würde ich immer wieder empfehlen. Das ist einer der wichtigsten Filme. Und was jetzt die aktuellen Kinoangebote betrifft, da gibt es natürlich jetzt so einen wahnsinnigen Rückstau. Also es geht wahrscheinlich, geht ja auch so in einer Filmsendung. Man hat jetzt so viele Filme, muss irgendwie sortieren und kommt auch offensichtlich gar nicht mehr ganz hinterher. Aber eine ganz große Empfehlung ist wirklich der Herr Bachmann und seine Klasse, also dieser fast noch länger dreistündige Film über einen wunderbaren Lehrer, ein Jahr lang, eine Langzeitbeobachtung von Maria Speth, die Klasse lernen wir kennen, diesen Lehrer lernen wir kennen und bewundern. Und übrigens sehe ich den Film, wo Maria Speth aus dem Westen kommt, auch in der DEFA-Tradition, nämlich die Kinder von Goltzow. Da haben wir auch eine Schulklasse und natürlich noch über 40 Jahre beobachtet diese Menschen, aber es ist auch eine Langzeitbeobachtung. Also eigentlich setzt Maria Speth mit ihrem wunderbaren Film eine DEFA-Tradition sogar fort.
Herr Bachmann, seine Klasse, merken wir uns, läuft auch bei uns jetzt im Kino, haben wir schon gesehen, lief auf der Berlinale. Und Knut Elstermann, ich bedanke mich für das Gespräch, wir sagen am Ende auch nochmal die harten Fakten, also du stellst dein Buch diesen Dienstag in Erfurt vor, im Haus Dacherröden am Anger 37, 19:30 geht's los. Winfried Glatzeder wird mit zu Gast sein, werdet ausführlich natürlich über Legende von Paul und Paula, über andere Dinge reden und an der Abendkasse gibt es auch noch Tickets. Vielen Dank jetzt für das Gespräch.
Ich danke dir, vielen Dank.
Und wir hören jetzt einfach spontan einen Song aus Solo Sunny, nicht den Titelsong von Regine Doberschütz, wenn ich das recht in Erinnerung behalten habe.
Genau.